Wenn der Löwe brüllt, wer bekommt da keine Angst? Und wenn Gott, der Herr, für die Menschen eine Botschaft hat, welcher Prophet kann da schweigen? Das steht in Amos 3, Vers 8. Das ist so gewissermaßen die Überschrift über das, was wir heute gemeinsam über den Propheten Amos herausfinden wollen, wo wir reinschauen wollen und verstehen wollen, was Gott durch diesen Propheten damals und auch heute uns zu sagen hat. Wenn der Löwe brüllt, wer bekommt da keine Angst? Alles begann am 17. Dezember 2010. Da verbrannte sich der Gemüsehändler Mohamed Bouaziz selbst, um gegen die Gewalt und Polizeiwillkür in seinem Heimatland Tunesien zu protestieren. Daraufhin setzten sich diese Proteste im Frühjahr 2011 weiter fort und ergriffen nicht nur Tunesien und richteten sich gegen den Machthaber Ben Ali, sondern auch große Teile der arabischen Welt. Über Jahrzehnte, wenn nicht länger, herrschten in dieser Region Machthaber, die sich wenig um die Interessen ihrer Bevölkerung kümmerten, und eine echte Demokratie gab es dort, abgesehen von Israel, gar nicht. Diese Welle der Freiheitsbewegung nennen wir heute und nannten wir auch schon damals den sogenannten arabischen Frühling. Und dieser erreichte schließlich auch Syrien. Aus den zunächst noch friedlichen Protesten entwickelte sich ein Bürgerkrieg, der bis heute anhält. Zahllose politische und religiöse Akteure betreiben ihn und letztlich führt das alles zu einem unermesslichen Leid unter der Bevölkerung. Wie jeder Bürgerkrieg löste auch dieser eine Flüchtlingswelle aus. Heute sind 6,3 Millionen Menschen innerhalb von Syrien auf der Flucht. 6,3 Millionen innerhalb von Syrien und über 5 Millionen Menschen sind in angrenzende Länder geflüchtet. Das ist die gesamte Bevölkerung von Niedersachsen. Hauptsächlich nach Libanon, Jordanien und in die Türkei. Und von diesen Ländern aus haben sie sich wieder auf den Weg gemacht, etliche von ihnen, um in Europa Schutz zu suchen, weil es in diesen kleinen angrenzenden Ländern Syriens kaum Versorgung und noch viel weniger Perspektive gibt, diesen Krieg und die Flucht heil zu überstehen. Im Jahr 2015 erreichte ein großer Strom dieser Flüchtlinge erst Osteuropa, aber sie drängten weiter, meistens zu Fuß, nach Österreich und Deutschland. Wer soll sich um sie kümmern? Wer würde sie aufnehmen? Der Löwe brüllt. Und wer sollte sich da nicht fürchten? Nach den sogenannten Dublin-Verträgen hätten alle Geflüchteten zurück in die Länder geschickt werden müssen, wo sie das erste Mal den Boden der EU betreten haben. Das heißt Griechenland, Italien, für viele Menschen dort eben Ungarn, Bulgarien, diese Länder. Doch am 25. August 2015 setzte die Bundesregierung diese Regelung außer Kraft. Und dann passierte etwas in unserem Land, was unbekannt, zumindest den meisten von uns bis dann unbekannt und großartig war. Die Flüchtlinge werden herzlich willkommen geheißen. An den Bahnhöfen stehen die Menschen und applaudieren, wenn sie aus den Zügen steigen und hier ankommen. Sie werden von Freiwilligen versorgt, sie bekommen Nahrung und Unterkunft. Und auf einer christlichen Konferenz, die ich ein halbes Jahr später besucht hatte, sprach eine Australierin zu uns. Und sie hatte Tränen in den Augen und war begeistert von diesem humanitären Akt. Sie sagte, wir sehen auf Deutschland. Wie anders wurde und wird in ihrem Land, in Australien, mit Flüchtlingen umgegangen. Wer nach Australien will, muss ja übers Wasser reisen, seine Insel, und wird von der Marine abgefangen und auf Lager in Neuguinea und Indonesien, auf jeden Fall umliegenden Inseln, verbracht. Ein Flüchtling würde niemals australischen Boden unter die Füße bekommen. Die Versorgung ist menschenunwürdig. Und genau das wünschen sich heute viele Menschen auch von Deutschland. Dass das in unserem Land zum Standard werden sollte. Gerade von denjenigen, die nach Alternativen suchen. Ängste werden geschürt und selbst Parteien mit einem C im Namen wenden sich von diesem Akt der Humanität und Nächstenliebe für Bedürftige ab. Es werden wieder von Wirtschaftsflüchtlingen und Obergrenzen gesprochen. Aber auch die Menschen, die jetzt vielleicht nicht aus Syrien kommen, sondern aus Senegal oder Marokko oder wo auch immer her, auch sie wollen eigentlich nichts anderes als eine Perspektive für ihr Leben. Die Frage, die sich für uns in Deutschland in dieser Form gar nicht stellt. Keiner von uns ist in einer auch nur annähernd vergleichbaren Situation wie die Menschen, die sich auf diesen gefährlichen Weg machen. Wir, und zwar jeder von uns, ist im Vergleich zur Welt unsagbar reich. Warum? Jetzt wird es kritisch. Weil eine Mehrheit in der Welt unsere Produkte teuer kauft, die wir im Gegenzug die Rohstoffe billig von ihnen bekommen. Es gibt eine wirtschaftliche Schieflage auf unserem Planeten, die wir so pauschal mit erster bis dritter Welt bezeichnen. Aber die nicht unwesentlich ist, wenn es um unseren Wohlstand und ihr Leid geht. Warum erzähle ich so etwas in einer Predigt? Ist das nicht eigentlich eher eine Rede für einen Parteitag gewesen? Hätte da auch gut hingepasst, ne? Aber wir wollen heute Amos lesen. Und wer in das Buch Amos hineinschaut, der kommt um Sozialpolitik nicht herum. Amos ist kein gewöhnlicher Prophet. Er selbst sagt von sich sogar in Amos 7, Verse 14 und 15, ich bin gar kein Prophet. Ich bin zumindest kein Prophet, der sich bezahlen lässt. Und ich komme auch aus keiner Prophetenschule. Ich bin Viehzüchter und pflanze Maulbeerfeigenbäume an. Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und mir befohlen, geht zu meinem Volk Israel und richte ihm meine Botschaft aus. Ich möchte euch empfehlen, mal das Buch Amos aufzuschlagen. Wir blättern so ein bisschen durch die Kapitel hindurch, aber es sind nur 9. Man kann sich nicht allzu sehr verlaufen. Das war gerade eben Kapitel 7, Verse 14 und 15. Propheten damals in Israel, etwa um 750 vor Christus, da bewegen wir uns, waren oftmals Teil des Herrschaftsapparates. Die waren angestellt, entweder beim Königshof als Berater oder bei einem Heiligtum. Wir denken ja bei Heiligtum immer nur an Israel, an Jerusalem, aber wir sind hier im Nordreich Israels und da war das Heiligtum das Wichtigste in Bethel. Und dort gab es eben auch, ich sage mal, professionell angestellte Priester und Propheten. Oder zumindest kam man damals aus einer sogenannten Prophetenschule. Auch das gab es damals schon. Aber Amos nicht, der gehörte gar nicht dazu. Er kam noch nicht einmal aus Israel, also aus dem Nordreich, wo er gewirkt hat, sondern aus Tekoa, und das liegt in Judäa, also im Südreich, die ja damals miteinander streng verfeindet waren. Amos kam, und das muss man sagen, in jeder Hinsicht von außen. Er war kein Teil der politischen oder religiösen Elite, er war zwar ein Bruder, aber keiner von ihnen. Und er kam von außen, um den Finger unbequem in die Wunde zu legen. Wenn wir in Kapitel 4, Vers 1 einmal aufschlagen, ich lese die meisten Texte nach Hoffnung für alle, aber den lese ich nach Luther, der hat da einfach die richtigen Worte gefunden. Da sagt er, hört dieses Wort, ihr fetten Kühe auf den Bergen Samarias, die ihr den Geringen Gewalt antut und schindet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringt her, lasst uns saufen. Hier wird wenig schmeichelhaft von den Damen der gehobenen Gesellschaft geredet. Aus Samaria, das war die Hauptstadt von Israel. Und ganz ähnlich geht es in Kapitel 5, Vers 12 weiter. Ja, ich weiß, wie viele Verbrechen ihr begangen habt und wie groß eure Schuld ist. Ehrliche Menschen bringt ihr in Bedrängnis, ihr nehmt Bestechungsgelder an und lasst die Armen vor Gericht nicht zu ihrem Recht kommen. Aber nicht nur Israel bekommt sein Fett weg, auch Juda und sogar alle umliegenden Völker werden reichlich mit entsprechenden Botschaften versorgt. Die Situation in Samaria, die aber am Fokus von Amos liegt, erinnert mich doch ein bisschen an uns. Nicht unbedingt, dass ich meine, wir, die wir in diesem Raum hier sind, würden genauso dieser verwöhnten und selbstgefälligen Oberschicht entsprechen, aber ich rede von unserem ganzen Land oder von Europa oder von der westlichen Welt, der sogenannten ersten Welt. Nur weil wir nicht persönlich jemanden in Afrika, Asien oder Südamerika ausbeuten, heißt das nicht, dass wir nicht auch Teil in diesem System sind. Wir hatten gerade eben bei uns in der For You im Teenie-Lektionskreis, passenderweise sind wir auf dieses Thema gekommen, obwohl ich es gar nicht so in der Form angeschnitten hatte, aber es liegt eigentlich offensichtlich da. Wir leben allzu oft auf Kosten der armen Menschen. Ein plakatives Beispiel. Ein modernes neues iPhone X kostet bei uns im Laden 1.400 Euro. In China wird das Ganze für 355 Euro zusammengebaut. Aber die Rohstoffe, die aus diesen dritte Weltländern kommen, Kupfer, Gold, Aluminium, kosten nur ein paar Euro. Aber diese Handys werden weltweit verkauft. Auch in Afrika kauft man Handys und ist dort gerne unterwegs. Und jetzt überlege ich dann mal, wo die Differenz zwischen ein paar Euros und 1.400 hängen bleiben. Klar arbeiten hier auch Menschen dafür, gar keine Frage, aber wo bleibt, wie man so schön sagt, die Wertschöpfung? Wo bleibt das Geld hängen? Wer bezahlt die Rechnung? Manch einer beklagt, dass Flüchtlinge und Asylbewerber aus Afrika nach Europa strömen und hier Arbeitsplätze und Wohnraum besetzen. Aber die Ursache liegt nicht nur an einem Krieg, der übrigens ohne westliches Zutun mit Sicherheit auch nicht so lange dauern würde. Gerade erst wurde eine neue Front von einem Verbündeten von uns, der Türkei, in Syrien aufgemacht. Und keiner schreitet dagegen ein. Ja? Übrigens mit deutschen Waffen, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt nebenbei. Aber auch diejenigen, die jetzt vielleicht nicht vor dem Krieg geflohen sind, wer sich aufgemacht hat, nur weil er zu Hause keinen Job findet, von dem er seine ernähren kann, ist letzten Endes, wenn wir ehrlich sind, Opfer eines Systems, das auch unseren satten Wohlstand sichert. Und der soll nun mit Abweisen und Aussperren bedürftiger Menschen weiter gesichert werden, dieser Wohlstand. Aber wir leben in einem globalen Dorf. Wir können nicht die Augen vor dem verschließen, was sich in den Krisenherden dieser Welt passiert, nur weil wir meinen, hier wäre doch alles in bester Ordnung. Wenn wir so denken würden, dann wären wir die Kühe Samarias, die sich nicht kümmern, was vor ihrer eigenen Haustür passiert. Eine Methode, sich in Ruhe und Sicherheit zu wiegen, war für Israel damals ein hingebungsvoller Gottesdienst. Hier, so meinten sie, ließen sie sich nichts zu Schulden kommen. Aber Amos geht auch darauf ein. Wenn wir Kapitel 4 wieder aufschlagen, die Verse 4 bis 6, da könnte man sagen, da lästert er geradezu darüber. Amos schreibt, Gott sagt, ihr Israeliten, geht ruhig weiterhin zum Heiligtum nach Bethel und sündigt gegen mich. Lauft nur nach Gilgal und ladet noch mehr Schuld auf euch. Bringt doch jeden Morgen eure Opfer dar. Liefert alle drei Tage den zehnten Teil eurer Erträge ab. Nehmt Brot aus Sauerteig für eure Dankopfer und lasst den Rauch zu mir aufsteigen. Erzählt es überall, wenn ihr mir freiwillige Gaben darbringt. So habt ihr es doch gerne. Ich, der Herr, ließ bei euch eine Hungersnot ausbrechen in euren Städten und Dörfern gab es nichts zu essen, doch ihr seid nicht zu mir zurückgekommen. Und noch deutlicher wird er, wieder ein Kapitel weiter, Amos 5, ab Vers 21. Gott sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich, eure Brand- und Speisopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Was hat denn Gott nun gegen sie? Sie geben sich doch so viel Mühe. Sie haben sie nicht alle Gebote erfüllt, 10 gegeben, freiwillige Gaben noch darüber hinaus, die besten Tiere geopfert, Lobpreislieder gesungen. Und er sagt, wie Luther das so übersetzt, auch wieder so richtig knackig, tu weg das Geplärr eurer Lieder. Boah. Autsch. Aber die Antwort ist doch so offensichtlich. Sie wird zigfach in der Bibel wiederholt. Jesus spricht in Matthäus 23, Vers 23, ich sag mal zu den Pharisäern aller Zeiten, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den 10. Teil. Aber wie die viel wichtigere Forderung nach Gottes, nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht lassen. Religiöse Formen sind hohl, leer und unnütz, wenn sie nicht von Liebe und Barmherzigkeit getragen und gefüllt sind. Auch unsere Gottesdienste wären vergeblich, würden sie nicht in unserem täglichen Umgang mit den Bedürftigen dieser Zeit zeigen, dass wir verstanden haben, was Jesus sagte, als er Hosea 6, Vers 6 zitiert, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Was mich wirklich froh macht in diesem Zusammenhang ist, gerade in dieser Gemeinde kann ich vielen Menschen begegnen, die genauso leben und handeln. Als vor 2 Jahren die Flüchtlinge kamen, haben sich etliche unter euch aufgemacht zu helfen, teils in dezentralen Projekten an den jeweiligen Unterkünften, teils in ganz privater Unterstützung Einzelner, teils mit dem F-Treff, der in 2 Jahren 1000 Besucher hatte. Und es gibt ja noch viel mehr soziales Engagement, das über diese Flüchtlingshilfe hinausgeht. Also wir wissen, wie es geht. Und trotzdem gibt es etwas, was mich nachdenklich macht. Eine kleine Kritik muss trotzdem sein. Wenn wir nämlich für unseren Gottesdienst mehr als doppelt so viel Ämter besetzt haben wie für alle anderen Dienste der Gemeinde zusammen und dass wir seit einem halben Jahr um Unterstützung zur Fortführung des F-Treffs werben und nur eine Person sich bislang gemeldet hat. Diese Gemeinde weiß, was Nächstenliebe ist. Es geschieht hier und wir können trotzdem noch ein bisschen besser werden. Es geht nicht nur um Projekte, die wir in der Gemeinde anbieten. Jeder von uns hat mit seinem ganz persönlichen Konsumverhalten Einfluss auf das, was ich bislang beschrieben habe. Man kann statt 2,50 Euro für ein einfaches Pfund Kaffee auch 4,50 Euro für fair gehandelten Kaffee ausgeben. 2 Euro alle 2 Wochen für ein Pfund Kaffee, das tut uns nicht weh. Aber es macht einen Unterschied für die Leute, die dort arbeiten. Und das geht genauso weiter mit vielen Dingen des täglichen Bedarfs, Bananen, all so etwas. Es ist nicht viel, aber es bewirkt etwas, es ist ein Detail. Oder wenn wir andere Dinge kaufen, ein T-Shirt, das für unter 5 Euro angeboten wird, kann nicht zu fairen Arbeitsbedingungen hergestellt worden sein. Wer sollte für so wenig Lohn arbeiten können? Und auch in Bangladesch braucht man mehr Geld als nur ein paar Cent, um zu überleben. Auch hier lohnt es sich einmal hinter die Kulissen zu schauen und sich zu informieren. Wir leben ja in einer Internetgesellschaft, man kann ja nachfragen, wo kommen denn die Dinge her und wer lässt denn zu, sagen wir mal, halbwegs fairen Bedingungen produzieren. Integration von Flüchtlingen geschieht nicht nur in den besonderen Projekten, sondern gerade dort, wo wir uns aufmachen, in die Nachbarschaft gehen, mit unserem fremdsprachigen Nachbarn reden, damit sie Deutsch lernen können mit uns. In der Schule oder im Kindergarten haben auch die Jüngeren von uns die Möglichkeit, diese bestehenden Ängste und Vorbehalte zu überwinden. Fußball kann man auch ohne perfekte Deutschkenntnisse spielen und kann ein ganz toller Beitrag zur Integration sein. Letztlich gibt es nicht das eine, was wir jetzt alle tun müssen. Es geht um das liebevolle Wahrnehmen derjenigen, die in unserem Land benachteiligt sind. Hinzuschauen und sich das Herz anrühren zu lassen. Und ich weiß, dass ihr das könnt, weil ihr es schon getan habt. Amos bekam von Gott den Auftrag, Israel wachzurütteln, es gewissermaßen zu packen und zu schütteln. Denn wenn, du hattest vorhin gesagt, du hast schon mal Amos komplett durchgelesen, wer Amos liest, stellt fest, der ist in erster Linie ein Gerichtsprophet. Ständig werden irgendwelche Strafen und Katastrophen angekündigt von ihm. Er macht das, um Israel aufmerksam zu machen. Übrigens so sehr, dass ihm in Kapitel 7, Vers 10 vorgeworfen wird, er würde eine Revolution anzetteln. Aber die Prophezeiung, die er daraufhin äußert, dass dieses Volk weggeführt wird und dass das Schwert kommen wird, erfüllt sich 30 Jahre später, indem die Assyrer Israel überrennen, verschleppen und komplett zerstreuen. Von Nordreich ist keiner zurückgekehrt. Alles wurde so ausgeführt, wie der Prophet es vorhergesagt hatte. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass nicht das Gericht und die Strafen Gottes die Botschaft des Amos sind. Ich hatte vorhin gesagt, der Kapitel 3, Vers 8 steht so ein bisschen über allem, was wir heute betrachten wollen. Wir lesen mal die Texte davor, um diesen Zusammenhang herzustellen. Amos 3, Vers 1. Ihr Israeliten, hört, was ich, der Herr, euch zu sagen habe. Es gilt eurem ganzen Volk, das ich damals aus Ägypten befreit habe. Unter allen Völkern der Erde seid ihr das Einzige, das ich als mein Eigentum erwählt habe. Und deshalb ziehe ich euch jetzt für eure Sünden zur Rechenschaft. Gehen etwa zwei Menschen miteinander denselben Weg, ohne sich vorher verabredet zu haben? Oder brüllt der Löwe im Dickicht, wenn er kein Tier reißen will? Knurrt ein junger Löwe in seinem Versteck, ohne dass er etwas erbeutet hat? Wird ein Vogel gefangen, wenn das Netz nicht gespannt wurde? Schnappt eine Falle zu, obwohl kein Tier hineingelaufen ist? Wenn in einer Stadt Alarm geblasen wird, erschreckt dann nicht ihre Einwohner? Und geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht geschickt hat? Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Wenn der Löwe brüllt, wer bekommt da keine Angst? Wenn Gott, der Herr, für die Menschen eine Botschaft hat, welcher Prophet kann da schweigen? All die Strafandrohungen, die Naturkatastrophen, Kriege und ausbleibender Regen sind aber eben gerade nicht die Botschaft, sondern sie sollen auf die Botschaft aufmerksam machen. In Vers 6, ein kurzer Exkurs, steht dieser sehr schwer verdauliche Satz, ihr seid bestimmt darüber gestolpert, geschieht ein Unglück, das der Herr nicht geschickt hat. Eigentlich ist das ein Thema für sich. Aber ich möchte euch doch wenigstens zwei Sätze dazu sagen. In Kürze, Amos drückt das Verständnis der Menschen damals aus, dass alles, was geschieht, von Gott kommt. Das Gute wie das Böse. Aber wir wissen aus späteren Texten und vor allem von Jesus, es gibt da einen, der Freude am Bösen hat, und das ist nicht Gott. Aber Gott kann selbst durch schreckliche Ereignisse hindurch immer noch wachrütteln. Wenn der Löwe brüllt, wer bekommt da keine Angst? Und Gott brüllt geradezu durch die Zeichen der Zeit. Aber was ist seine Botschaft? Amos 5, Vers 14 bis 15. Setzt euch für das Gute ein. Allem Bösen aber kehrt den Rücken. Dann werdet ihr leben und der Herr, der allmächtige Gott, steht euch bei, so wie er es ja immer behauptet. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute, verhelft vor Gericht jedem zu seinem Recht. Vielleicht erbarmt sich der Herr, der allmächtige Gott, doch noch über euch, die ihr von Josefs Nachkommen übrig geblieben seid. Gott will immer die Erlösung. Er sucht immer die Rettung und das Heil. Das ist seine Botschaft, sein Plan. Jesus selbst sagt von sich in Johannes 3, Vers 17, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Das Gericht ist nicht Gottes Ziel. Er hat keine Freude daran, Menschen leiden zu sehen. Das Gericht und jedes andere, ich sag mal, Aufmerksamkeit fördernde Ereignis ist ein Hinweis, ein Wegweiser, ein riesiges Schild an der Leinwand unserer Geschichte gewissermaßen, das uns auf unsere Erlösungsbedürftigkeit und auf den für uns versprochenen Retter hinweisen soll. Jesus kümmert sich, als er auf dieser Welt war, kümmerte sich vor allem um wen? Um die Rechtlosen und Bedürftigen. Und als seine Nachfolger ist genau das heute auch unser Job. Jesus wäre mit Sicherheit heute mit den Bootsflüchtlingen unterwegs von Libyen nach Italien. Und er würde wahrscheinlich genauso Kaffee und warme Decken verteilen, Deutschkurse vielleicht anbieten oder bei der Wohnungssuche helfen. Zeichen der Zeit ist ja so ein adventistisches Schlagwort. Sehen wir, wie wir gewissermaßen mit Gott mit der Nase auf die Dinge gestupst werden, auf die Bedürftigen, die hierher kommen. Und weil sie in Afrika und im Nahen Osten zu weit weg sind, dass wir uns der Illusion hingeben könnten, das hätte ja mit uns nichts zu tun, hat er sie uns vor die Haustür geschickt. Der Löwe brüllt. Und ebenso wie Amos möchte ich uns wachrütteln und uns einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, wie wir diesen Herausforderungen unserer Zeit begegnen können. Und unsere Reaktion als Christen kann unmöglich sein, jetzt sind genug da. Oder dass wir uns lieber mit uns selbst beschäftigen wollen, schöne Gottesdienste feiern und möglichst nicht mehr behelligt werden. Jetzt können wir keine Obergrenzen einrichten und uns gleichzeitig Christi Nachfolger nennen. Nicht nur Amos hatte eine Gerichtsbotschaft, auch Jesus. Und er verkündigt sie in Matthäus 25, ich lese nur die Verse 35 und 40 und möchte damit schließen. Jesus sagt, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Amen.